Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Schweizer Großbank Credit Suisse steht offenbar vor einer Übernahme und damit ihrer Rettung. Gerade eben haben uns Meldungen erreicht, dass die Großbank UBS offenbar dazu bereit ist, mehr als 2 Milliarden US-Dollar für das angeschlagene Finanzhaus zu zahlen. Dazu mehr gegen Ende der Sendung. Russlands Herrscher Putin besucht die Krim und Mariupol und inszeniert sich dort als Retter und Menschenfreund. Außenminister Pistorius vereinbart in Japan mehr militärische Zusammenarbeit im Indopazifik. Justizminister Buschmann fordert kühlen Kopf in der Debatte um die Herabsetzung der Strafmündigkeit. Zwischen Serbien und dem Kosovo wird weiter die Annäherung verhandelt und in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin Eintracht Frankfurt geschlagen. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. 9 Jahre ist es her, dass Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim im Schwarzen Meer annektiert hat. Gut 1 Jahr ist es her, dass der Angriff auf den Rest der Ukraine begonnen hat. Dass das nicht schon früher passiert ist, liegt nach Angaben von Wladimir Putin daran, dass man da noch keine Hyperschallwaffen hatte, so der Despot heute im russischen Staatsfernsehen. Man sei damals militärisch noch nicht bereit gewesen. Gestern Abend ist Putin zum 9. Jahrestag der Annexion unangekündigt auf die Krim und nach Mariupol gereist. Christina Nagel.
Es ist ein Besuch, den der Kreml auf besondere Weise in Szene setzt. Nicht als klassische Reportage, sondern im Stil eines Dokumentarfilmes. Eine Kamera ist dabei, als der russische Präsident und der stellvertretende Premierminister durch das nächtliche Mariupol fahren. Putin am Steuer, Husnulin mit Projektbeschreibungen auf dem Schoß. Neue Straßen, neue soziale Einrichtungen, neue Infrastruktur, neue Wohnviertel. Wer dranbleibt, bekommt 40 Minuten lang zu hören, wie viel der Kreml tut, um das vom Krieg gezeichnete Mariupol wieder aufzubauen. Besser, schöner als je zuvor. Es ist ein kleines Stück vom Paradies, das wir jetzt haben, sagt eine junge Frau und Putin verspricht, es zu erweitern. Sich überrascht gebende, zutiefst dankbare Anwohner treffen auf einen bescheidenen Präsidenten, der sich entschuldigt, so unerwartet aufgetaucht zu sein, während er sich von einem älteren Herrn eine der Neubauwohnungen zeigen lässt. Es ist eine Inszenierung, bei der aufgrund der Dunkelheit zwar wenig zu sehen ist, die dafür aber alles bietet, um die entscheidende Botschaft ans Volk zu bringen. Selbst einen alten Schultisch auf einem neuen Kinderspielplatz, damit Vizepremier Husnulin und Präsident Putin Pläne für die weitere Entwicklung studieren können. Zum 9. Jahrestag der völkerrechtswidrigen Krim-Annexion ist es dem Kreml wichtig, noch einmal zu unterstreichen, was der russische Staat alles für die nach seiner Lesart befreiten Gebiete tut. Sei es auf der Krim oder aber in der Hafenstadt Mariupol, die wieder aufgebaut werden muss, weil sie bei russischen Angriffen in Schutt und Asche gelegt wurde. Das allerdings ist kein Thema. Die militärische Spezialoperation, wie der Krieg in der Ukraine in Russland genannt wird, läuft vielmehr in aller Brutalität weiter. Wie und an welchen Frontabschnitten, darüber ließ sich Putin in der Nacht ebenfalls noch unterrichten, bei einem Besuch eines Kommandopostens in Rostow am Don.
Christina Nagel über den Krim-Besuch von Wladimir Putin. Millionen Ukrainer haben durch den Krieg ihre Heimat verloren. Tausende Kinder sind aus dem Osten und Südosten des Landes deportiert worden. Auch deshalb hat der Internationale Strafgerichtshof am Freitag einen Haftbefehl gegen Putin erlassen und auch gegen die russische Kommissarin für Kinderrechte. Immerhin hat es für einige wenige betroffene Familien inzwischen ein Happy End gegeben. Rebecca Barth.
Für Olga Lopatkina und ihre 6 Adoptivkinder sind Monate der Trennung endlich vorbei. Ein Handyvideo zeigt den Moment der Wiedervereinigung. Wir haben dich so vermisst, rufen die Kinder. Denn russische Behörden hatten versucht, Olga Lopatkinas Kinder zur Adoption freizugeben. Als der Krieg gegen die Ukraine begann, waren Mutter und Kinder getrennt, erzählt sie der Associated Press. Wie jedes Jahr hatten die 6 Adoptivgeschwister ihre Ferien in einem staatlichen Erholungsheim in Mariupol verbracht. Nach wochenlangem Beschuss nahmen russische Truppen die heute fast vollständig zerstörte Hafenstadt ein. Und wenig später entdeckte Olga Lopatkina ihre Kinder in russischen Propagandamedien. Besatzungsbehörden hatten sie nach Donetsk gebracht und wollten sie in russische Familien geben. Als sie in Donetsk waren, konnten wir jeden Tag miteinander sprechen. Aber sie haben die Kinder jeden Tag gegen uns aufgebracht, gesagt, eure Eltern haben euch im Stich gelassen. Solche Eltern braucht ihr doch gar nicht. Wir werden euch in die besten Familien bringen. Ihr werdet ein besseres Leben haben. Wir werden euch eine Ausbildung und eine Wohnung geben. Man hat ihnen alles versprochen und einen Haufen Geschenke. Nach Monaten der Verhandlung gelingt Lopatkina das Wunder. Sie bekommt ihre Kinder zurück. Insgesamt 300 weitere Kinder konnten ukrainische Behörden nach eigenen Angaben mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückbringen. Aber über 16.000 Kinder sollen sich noch immer in den Fängen russischer Behörden befinden. Die Yale University hat ein Netzwerk aus 43 Einrichtungen identifiziert. Sie befinden sich zum Teil in Russland oder in den von Russland besetzten Gebieten und sollen hauptsächlich der politischen Umerziehung dienen, heißt es in einer im Oktober von der Universität veröffentlichten Studie. Dass sich manche ukrainische Kinder nach ihrer Verschleppung kritisch äußern, gibt im Sommer vergangenen Jahres auch die russische Kommissarin für Kinderrechte Maria Lvova-Belova zu. Wir haben eine Gruppe von 30 Kindern aus Mariupol aufgenommen, die in Kellern gefunden wurden, wo ihre Pflegeeltern sie zurückgelassen hatten. Wir haben sie in die Region Moskau gebracht, damit sie sich erholen können. Aber sie haben sich negativ über Präsident Putin geäußert, alle möglichen bösen Dinge gesagt, die Hymne der Ukraine gesungen und gerufen, Ruhm der Ukraine. Sie selbst habe ein Kind aus der Gruppe bei sich aufgenommen, sagt Lvova-Belova. Und auch gegen sie hat der Internationale Strafgerichtshof am Freitag einen Haftbefehl ausgestellt. Seit dem ersten Kriegstag sollen Kinder aus den russisch besetzten Gebieten illegal deportiert worden sein, heißt es in der Erklärung. Lvova-Belova werde des Kriegsverbrechens der rechtswidrigen Deportation verdächtigt. Die Kinderrechtskommissarin selbst trifft sich nur 2 Wochen nach Kriegsbeginn mit dem russischen Präsident. Über 1.000 Kinder seien schon aus der Ukraine nach Russland gebracht worden, verkündet sie stolz. Ein besonders schwerwiegendes Verbrechen, auch im Kontext anderer Kriegsverbrechen, meint dagegen Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann.
Das auch zeigt, dass es hier nicht nur um eine rein militärische Auseinandersetzung, um irgendwelche Gebietsansprüche geht, sondern dass über letztendlich auch schon viele Jahre ein bestimmtes Programm läuft, dass Kinder aus den besetzten Gebieten entweder umerzogen werden oder verschleppt werden und sozusagen russifiziert werden sollen.
Der Freiburger Oberstaatsanwalt hilft in Kiew seinen ukrainischen Kollegen bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs seien ein starkes Signal mit historischer Bedeutung, sagt er. Und auch der Internationale Strafgerichtshof selbst könne gestärkt aus der Entscheidung hervorgehen. Denn er war in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden. Nur wenige Fälle habe der Internationale Strafgerichtshof aufgegriffen und dabei habe der Fokus oft auf Schwellenländern gelegen.
Wenn es jetzt hier tatsächlich zu einem Verfahren kommt gegen eines der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, dann zeigt das doch, dass man auch gewillt ist, sich mit den Mächtigen der Welt auseinanderzusetzen und hier auch nicht davor schreckt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn das auf lange Sicht von Erfolg gekrönt ist, dann wird das ein ganz starkes Zeichen, ein ganz starker Impuls für den Strafgerichtshof für die nächsten Jahre, Jahrzehnte sein.
Rebecca Barth über die Deportationen ukrainischer Kinder durch Russland. Regierungskonsultationen mit Japan. Sowas hatte es noch nie gegeben. Bis gestern, da war Kanzler Scholz mit 6 seiner Minister in Tokio und hat sich mit seinen Kollegen dort beraten. Viel ist dabei über wirtschaftliche Belange, über mögliche Strategien gesprochen worden, haben die beiden Länder doch einige Gemeinsamkeiten, nämlich stark in Technologie, arm an Rohstoffen. Verteidigungsminister Pistorius ist noch einen Tag länger geblieben, denn gerade jetzt, wo sich Allianzen zwischen dem militärisch aufstrebenden China und Russland abzeichnen, könnten Kooperationen im Indopazifik noch wichtiger werden. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
Die Freiheit der See- und Handelswege gilt es zu verteidigen. Sie ist elementar für den internationalen Handel und damit auch für den Wohlstand und die Sicherheit der Welt, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Abend in Tokio. Aus diesem Grund soll das Engagement intensiviert werden.
Wir wollen damit klarmachen, wir stehen für einen offenen, freien, inklusiven Indo-Pazifik, in dem alle Anrainerstaaten vom freien Austausch profitieren. Und dazu gilt es eben auch, die Zusammenarbeit zu stärken.
Dazu gehöre es im nächsten Jahr, die Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea fort- und durchzusetzen und ein klares Signal zu senden. Deutschland wird sich deshalb auch wie in diesem Jahr an einer multinationalen Übung beteiligen und permanent einen Verbindungsoffizier beim ICC einsetzen. Das ist eine multinationale Koalition, zu der die USA, Australien, Kanada, Großbritannien, Japan und Frankreich gehören und die maritime Sanktionen des UN-Sicherheitsrates umsetzt. Möglicherweise wird sich die Bundeswehr im Sommer auch an einer multinationalen Übung in Australien beteiligen, so Pistorius weiter.
Das ist eine Einladung über des japanischen Kollegen, über die ich mich sehr gefreut habe. Und wir werden das jetzt prüfen, ob und in welchem Umfang das möglich ist. Wir würden das sehr gerne machen.
Mit Japan will das Verteidigungsministerium auf mehreren Feldern kooperieren. Mit gemeinsamen Übungen, möglicherweise auch Rüstungsprojekten. Deutschland wolle zeigen, dass es den indopazifischen Raum als einen für geopolitische Sicherheit wahrnehme.
Und umgekehrt ist es für die japanische Seite von Interesse, dass diese Erkenntnis, die Wahrnehmung dieses Raums auch in Europa getragen wird durch Solidarität, nicht nur gesprochene, verbal geäußerte, sondern eben auch durch Präsenz.
Boris Pistorius räumte ein, dass es bei den Gesprächen mit seinem japanischen Kollegen auch um das Thema Munition gegangen sei. Etwas, das Europa für die Unterstützung der Ukraine händeringend braucht und Japan vorrätig haben dürfte.
Das Thema Munition hat am Rande eine Rolle gespielt, ja. Zu Ergebnissen würde ich aber jetzt noch nicht sagen wollen, weil wir verschiedene, nenne ich es mal, Eisen im Feuer haben.
Japan dürfte Munition laut seiner eigenen Grundsätze bisher nicht exportieren, weil diese zu den sogenannten Tötungswaffen gehören. Allerdings gibt es Bestrebungen der Regierung, diese Grundsätze aufzuweichen.
Katrin Erdmann aus Tokio, und von ihr hören Sie dann auch um 19.05 Uhr einen Kommentar zu den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Hier in Deutschland ist seit dem vergangenen Wochenende eine Debatte entbrannt um eine Herabsetzung des Alters für die Strafmündigkeit, ausgelöst durch die Tötung einer 12-Jährigen durch zwei inzwischen geständige, etwa gleichaltrige Freundinnen in Freudenberg bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Sollten auch 12- oder 13-jährige Kinder strafrechtlich belangt werden können? Nadine Lindner hat Stimmen dazu gesammelt.
Nein, die Altersgrenze bei Strafmündigkeit soll nicht gesenkt werden. Dazu hat Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP nun seine Bedenken geäußert. Buschmann verwies in der Bild am Sonntag darauf, dass man einen kühlen Kopf bewahren müsse. Auch heute gäbe es in der Rechtsordnung schon Mittel, um auf Gewalttaten von Kindern unter 14 Jahren zu reagieren. Zum Beispiel eine Unterbringung in Heimen oder in der Psychiatrie. Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, teilt Buschmanns Bedenken. Er könne die Wut und Trauer der Angehörigen in Freudenberg verstehen.
Gleichzeitig sind wir gefordert, immer alle und sämtliche Auswirkungen einer Debatte und einer möglichen Rechtsänderung zu beobachten. Und da müssen wir sagen, dass in den allermeisten Fällen eine Strafmündigkeitsgrenze von beispielsweise 12 Jahren nicht angemessen wäre und nicht dem Einsichtsfähigkeit der Personen entsprechen würde. Insofern halte ich es nicht für sinnvoll, so schrecklich diese Tat auch ist.
So Limburg gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Limburg forderte eine breit angelegte Studie zur Kriminalitätsentwicklung im Kinder- und Jugendbereich und deren Ursachen. Die Strafmündigkeit liegt derzeit bei 14 Jahren. Die mutmaßlichen Täterinnen von Freudenberg waren 12 und 13 Jahre alt. Aus der Union kommen recht unterschiedliche Stimmen. Einige, wie der rechtspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Günter Krings, forderten eine Debatte über niedrigere Altersgrenzen. Auch 12- oder 13-Jährige wüssten, dass man nicht töten darf. Die Bundesländer müssten zudem mehr geschlossene Einrichtungen für kriminelle Kinder bereitstellen. Auch aus der AfD gibt es Stimmen für eine Verschärfung und niedrigere Altersgrenzen. Das Strafrecht müsse die Bevölkerung schützen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst von der CDU, reagierte auf diese Forderungen zurückhaltend. Wüst in dieser Woche bei Welt TV.
Ob die Strafandrohung jetzt dazu geführt hätte, dass ein solches Verbrechen unterbleibt, das muss man sich wirklich sehr genau überlegen und sehr anschauen. Ich sage dazu heute nicht Nein zu dieser Debatte, um Gottes Willen. Man muss das sich sehr genau anschauen. Man muss auch eine solche Debatte sehr verantwortungsvoll führen.
Der Ort Freudenberg liegt in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Die Tat beschäftigt jedoch nicht nur politische Akteure, sondern auch den Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau bei Berlin. Im Interview mit dem Deutschlandfunk widersprach er der Wahrnehmung, dass es immer mehr straffällige bzw. gewalttätige Kinder gebe. Eine Herabsetzung des Alters für die Strafmündigkeit lehnte Müller vehement ab.
Und man verspricht sich damit, dass man Taten verhindert. Das ist so nicht, ja. Eine 12-Jährige oder 13-Jährige wird nicht vorher darüber nachdenken, ob sie, wie lange sie in den Knast geht oder nicht.
Der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens, Thomas Bliesener, sagte in dieser Woche im rbb-Inforadio zu möglichen Tatmotivationen bei Kindern.
Also, dass sie eine Provokation, eine Bloßstellung so erleben, als sei damit das Ende ihres eigenen Lebens gekommen. Aufgrund der geringen Lebenserfahrung fehlt ihnen noch sozusagen die Perspektive, dass auch solche Krisen vorübergehen.
Mit den Kindern und Jugendlichen, die sowohl Täter als auch Opfer kannten, müsse man nun sprechen, so Bliesener, und erklären, dass dies eine Einzeltat sei. Das Umfeld dürfe sich nicht aus Angst in ein Vermeidungsverhalten zurückziehen, zum Beispiel sich nicht mehr draußen aufzuhalten.
Nadine Lindner und die Debatte um die Strafmündigkeit von Kindern. Die Energiekrise bei uns über den Winter war dann doch nicht so schlimm wie zunächst befürchtet nach den Gas- und Ölsanktionen gegen Russland, nach dem Leck in der Nord Stream Pipeline. Die milden Temperaturen, die Sparsamkeit der Verbraucher, alternative Gasquellen, alle haben sie ihren Anteil daran und die drei Atomkraftwerke, die eigentlich schon längst abgeschaltet sein sollten, nun aber doch bis Mitte April weiterlaufen dürfen, nach einem Machtwort des Kanzlers im Herbst. Aber dann ist jetzt wohl wirklich Schluss. Dietrich Karlmeurer.
Es bleibt beim Atomausstieg Mitte April, das sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke den Funke-Zeitungen. Die Grünen-Politikerin hält die Risiken der Atomkraft für unbeherrschbar. Ursprünglich sollten die letzten drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke schon zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. Isar 2 in Niederbayern, Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Wegen der Energiekrise hatte die Ampelkoalition nach langer Diskussion und einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz die Laufzeiten aller drei Meiler verlängert. Am 15. April soll mit der Nutzung von Atomkraft in Deutschland Schluss sein. Die Bundesumweltministerin trat Befürchtungen entgegen, dass dann die Energieversorgung in Deutschland gefährdet sei. Sie sprach von einer sehr hohen Versorgungssicherheit im internationalen Vergleich. Der Atomausstieg ist noch immer politisch umstritten. In der FDP gibt es Stimmen, die vor einem raschen Rückbau der drei Kernkraftwerke warnen. Die Union will die Meiler am liebsten weiter einsatzfähig halten. Die Nutzung von Atomenergie verursacht hochgiftigen radioaktiven Abfall. Wo der dauerhaft gelagert werden soll, ist noch nicht entschieden.
Bis zum späten Abend ist gestern über die Zukunft des Kosovos verhandelt worden, am Ochridsee in Nordmazedonien in einer ehemaligen Tito-Villa. Es gab wieder kleine Schritte, die Hoffnung machen. Ende Februar hatten sich die Regierungschefs Kosovos und Serbiens ja auf einen EU-Plan zur Normalisierung der nachbarschaftlichen Beziehungen geeinigt. Der sieht unter anderem eine gegenseitige Anerkennung von Pässen, von Autoschildern und Zollstempeln vor und dass Serbien den Kosovo nicht mehr daran hindert, internationalen Organisationen beizutreten. Jetzt ging es also darum, wie dieser Plan in die Tat umgesetzt werden soll. Oliver Schosch über die Ergebnisse des Treffens.
Der Verhandlungsführer der Europäischen Union, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, sprach von einem mühsamen Tag, weil er eigentlich mehr vorhatte. Aber am Schluss sei es dann doch ein erfolgreicher Tag gewesen, weil eine abgeschwächte gemeinsame Erklärung von beiden Seiten dann doch akzeptiert wurde, so Borrell.
Today the issue was practical steps.
Heute ging es um praktische Schritte. Was muss getan werden? Wann muss es getan werden? Von wem und wie? Man sagt ja oft, dass der Teufel im Detail steckt. Nun ja, manchmal steckt der Teufel im Kalender.
Well, sometimes the devil is in the calendar.
Im Kalender des kosovarischen Premiers Albin Kurti steht immerhin schon die erste Aufgabe. Er soll umgehend ein Programm erarbeiten, das der serbischen Gemeinschaft im Kosovo mehr Selbstmanagement ermöglicht. Kosovo und Serbien sollen innerhalb von 30 Tagen ein gemeinsames Monitoring-Komitee bilden, das den ganzen Prozess überwacht. Und die EU soll innerhalb von 150 Tagen eine Geberkonferenz organisieren, die für Kosovo und Serbien ein Finanzpaket schnürt. Außerdem sind sich die Streitparteien einig, dass am Ende alle Punkte des EU-Annäherungsplans umgesetzt werden müssen. Und bei all dem werde die EU ständig ihren Druck aufrechterhalten, so der Außenbeauftragte Borrell.
Both parties will be bound.
Beide Parteien werden an ihre Abmachung gebunden sein und davon wird auch ihre europäische Integration abhängig sein. Wer sich nicht an die Abmachungen hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Die beiden Streitparteien zeigten sich nach dem Treffen skeptischer als Borrell. Der kosovarische Premier Albin Kurti warf dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić vor, nicht wirklich verbindlich zu sein.
Marvesia Boz.
Das Basisabkommen vom 27. Februar bedeutet de facto eine gegenseitige Anerkennung Kosovos und Serbiens. Und mit dem heutigen Tag können wir sagen, dass dieses Abkommen einen Anhang hat über die Umsetzung. Die andere Seite hat weder das Basisabkommen noch den Anhang unterschrieben. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić ging auf diese Kritik ein, noch bevor sie ausgesprochen war. Ich weiß, dass die albanische Seite darauf insistieren wird, dass ich wieder nichts unterschrieben habe. Aber ich denke, beide Seiten haben ihre roten Linien aufgezeigt. Wir verlangen als Grundvoraussetzung aller Verhandlungen, dass im Kosovo der beschlossene serbische Gemeindeverband aufgebaut wird. Da muss der Umsetzungsplan noch abgedatet werden. Ob die albanische Seite dazu bereit ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ansonsten sind wir einen Schritt vorangekommen in einer konstruktiven Atmosphäre und wir werden etwas tun.
Oliver Schosch über die Annäherung zwischen dem Kosovo und Serbien und die Umsetzung der Verhandlungsergebnisse. Und jetzt zu einem wichtigen Wirtschaftsthema. Um etwa 18 Uhr hat uns die Meldung erreicht, dass es offenbar eine Rettung gibt für die schwer ins Schlingern geratene Schweizer Großbank Credit Suisse, die UBS. Die Konkurrenz scheint die Bank kaufen zu wollen. Hans-Jürgen Maurus in der Schweiz, wie ist der Deal, wie ist der Stand?
Nun, bisher ist nur durchgesickert, dass die UBS sich bereit erklärt hat, mit einem Angebot von lediglich 1 Milliarde Franken die Credit Suisse zu übernehmen. Die Bank war am Freitag noch fast 8 Milliarden Franken wert. Viele hat das nicht nur entsetzt, sondern die Credit Suisse hat diese Offerte glatt abgelehnt, mit Unterstützung ihres größten Aktionärs, der Saudi National Bank, die offensichtlich ebenfalls nicht entzückt ist über dieses Angebot, eine Aktie für 25 Rappen. Das wäre ja noch vor 6 Monaten völlig undenkbar gewesen. Das zweite Szenario, was im Moment in der Krisensitzung in Bern der Regierung durchgespielt wird, ist eine Verstaatlichung der Credit Suisse. Da wissen wir noch nicht, ob das eine Teilverstaatlichung bedeuten würde oder eine komplette Verstaatlichung etwa, wie das ja mal mit der Commerzbank passiert ist. Man erinnere sich, da hat dann der Staat eine Mehrheitsbeteiligung gekauft und hat dann auch bestimmt, zum Beispiel, dass CEOs nur ein limitiertes Gehalt von mehreren 100.000 Euro bekommen können. Das wäre durchaus auch denkbar. Es wäre auch denkbar, dass man eben nur einen Teil verstaatlicht und versucht, zum Beispiel die Credit Suisse Schweiz, die ja sehr profitabel ist, herauszulösen. Aber das werden wir erst erfahren, wenn die Pressekonferenz heute Abend stattfindet.
Nun zählt die Credit Suisse zu den größten 30 Banken der Welt. Sie ist also, könnte man so schön wieder mal sagen, too big to fail. Was würde denn passieren, wenn sie nicht gerettet würde?
Also wenn die Bank untergeht, dann hätte das Schockwellen, würde das auslösen im gesamten Bankensystem weltweit. Auch für Deutschland, denn die Credit Suisse ist natürlich überall vernetzt. Er hat mit allen wichtigen Banken in Deutschland, Frankreich, Großbritannien oder auch den USA und in Asien Geschäfte abgewickelt, seien das Derivate, seien das Anleihengeschäfte. Und deswegen ist sie in der Tat too big to fail. Das würde natürlich noch mehr gelten, wenn die UBS jetzt die Credit Suisse übernimmt. Dann hätten wir nämlich eine super Megabank in der Schweiz. Und das wäre dann nicht mehr too big to fail, sondern even bigger to fail.
Das Ganze ist ja innerhalb von wenigen Tagen ganz hochgekommen. Wie sehr stehen denn die Verhandlungspartner unter Zeitdruck?
Ja, massiv unter Druck. Der Druck ist von allen Seiten vorhanden. Einmal von den Finanzmärkten, die wissen wollen, ob jetzt etwas passiert, ob man die Lage in den Griff bekommt. Aber natürlich auch aus der Politik. Es war ja die französische und die britische Regierung, die am Freitag gewissermaßen die Schweizer Regierung ultimativ aufgefordert haben, endlich einzugreifen und die Sachlage bei der Credit Suisse zu klären. Hinzu kommen natürlich die Notenbanken aus dem Ausland und auch die Finanzaufsichtsbehörden, die einfach nun Druck gemacht haben, dass das Thema tatsächlich bis heute Abend geklärt wird.
Vielen Dank, Hans-Jürgen Maurussen. Wir werden Sie dann um 23.05 Uhr in Das war der Tag auf den aktuellen Stand bringen. Und auf den aktuellen Stand im Sport bringt uns jetzt Benedikt Kaninski.
Ja, und da hat Union Berlin oder wollte Union Berlin heute nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg im Verfolgerduell gegen Eintracht Frankfurt endlich wieder 3 Punkte holen. Und der Plan ging beim 2:0 Heimsieg auf. Vor allem, weil die Berliner deutlich effektiver waren. Jakob Rüger mit dem Bericht zum Spiel.
Dem ersten FC Union gelingt ein ganz wichtiger Sieg im Kampf um die Champions League Plätze gegen einen direkten Konkurrenten, gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen mit einer richtig guten ersten Halbzeit hätten zur Pause eigentlich in Führung liegen müssen, aber es geht eben torlos in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann der erste FC Union. 53. Minute, Eckball von der rechten Seite, Rani Khedira aus 4 Metern zur Stelle zur umjubelten 1:0 Führung. Union setzte nach, Kontertor von Geraldo Becker, aber aberkannt wegen einer Abseitsstellung. Aber die Köpenicker schlugen noch einmal zu in der 75. Minute durch Kevin Behrens. Fast gegen die gesamte Frankfurter Hintermannschaft tunnelte am Ende Torhüter Trapp zum 2:0.
Und im zweiten Sonntagsspiel führt der FC Bayern München aktuell bei Bayer Leverkusen mit 1:0. Im Biathlon stand an diesem Wochenende das Weltcup-Finale am Holmenkollen in Oslo an. Im Fokus standen dabei gleich 2 Abgänge im deutschen Team. Denise Hermann-Wick lief ihr letztes Rennen der Karriere. Nach dem Massenstart der Herren verkündete dann auch Bundestrainer Marc Kirchner seinen Abschied aus dem deutschen Team. Tabea Kunze.
Biathlon-Olympiasiegerin Denise Hermann-Wick beendete ihre Karriere mit einem 6. Platz im Massenstart. Beim Sieg der Schwedin Hanna Öberg liefen 2 Frauen aufs Podium, die ebenfalls ihre großen Karrieren beenden. Marthe Olsbu-Reuseland aus Norwegen wurde 2., die Französin Anaïs Chevalier-Boucher 3. Die Deutsche Hanna Kebinger schaffte mit Rang 4 ihr bestes Karriereergebnis. Zuvor hatte Herren-Bundestrainer Marc Kirchner seinen Abschied verkündet. Nach 13 Jahren tritt er zurück. Künftig werden Urosch Wellepetz und der frühere Langläufer Jens Filbrich für die deutschen Biathlonmänner verantwortlich sein. Den Sieg im abschließenden Massenstart von Oslo sicherte sich der erneut überragende Johannes Thingnes-Bø. Kein deutscher Biathlet schaffte es unter die besten 10.
Auch in Soldeo in Andorra hat der alpine Skizirkus an diesem Wochenende zum Weltcup-Finale Station gemacht. Nach einem überraschenden 6. Platz von Jessica Hilzinger im Slalom gestern waren heute dann die Männer dran. Außerdem gingen die Frauen im Riesenslalom auf die Piste. André Siems berichtet.
Linus Strasser war der einzige Deutsche, der im letzten Slalom der Saison mitfahren durfte. Aber er kam weder mit der schweren Piste noch mit dem aufgeweichten Schnee klar. Nur Rang 13 nach der Hälfte des Wettbewerbs und es wurde im zweiten Lauf nicht viel besser. Wie schon im ersten machte er viele Fehler und kam schließlich als 16. durch. Der Sieg ging an Ramon Zennhäusern aus der Schweiz. Bei den Frauen hat die Amerikanerin Michaela Schifrin einen weiteren Rekord gebrochen. Sie war zum 21. Mal in einem Weltcup-Riesenslalom die schnellste. Das hat vor ihr noch keine Frau geschafft. Schifrin dominierte das komplette Rennen. Deutsche Fahrerinnen waren nicht dabei.
Auf der größten Skiflugschanze der Welt in Norwegen sind Sprünge auf über 200 Metern keine Seltenheit. Heute durften erstmals in der Geschichte auch die Frauen Ski fliegen. Am Nachmittag waren dann die Männer dran. Martin Thiel mit den Einzelheiten.
Der konstanteste Springer bzw. Flieger gewinnt die Harte, die Raw Air Tour. Und das war der Norweger Halvar Egner Kranerüd. Beim letzten Skifliegen in Vikersund reichte Kranerüd ein 2. Platz hinter dem Österreicher Stefan Kraft. Andreas Wellinger war der beste Deutsche auf Rang 13. Markus Eisenbichler und Karl Geiger belegten die Plätze 14 und 17. Sie konnten Halvar Egner Kranerüd nur gratulieren, denn der sicherte sich auch noch vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup. Bereits am Vormittag hatten die Frauen ihre Skiflugpremiere mit Bravour bestanden. Emma Klinetz aus Slowenien holte sich den Tages- und Raw-Air-Sieg inklusive einem 226 Meter Weltrekordflug. Katharina Althaus wurde in der Tageswertung Vierte und feierte in der Raw-Air-Wertung Platz 2 vor Selina Freitag.
In der deutschen Eishockeyliga stehen heute die nächsten Viertelfinals in den Playoffs an. Im Kampf um das Halbfinalticket hätten die Straubing Tigers heute gegen die Grizzlies aus Wolfsburg erneut vorlegen können. Christian Riedel berichtet.
Die Grizzlies aus Wolfsburg entführen das Heimrecht aus Niederbayern, bezwingen die Straubing Tigers knapp mit 2:1. Wir sehen zwei kuriose Tore im ersten Drittel. Jeweils waren es Eigentore. Erst die Führung für die Gäste, danach der Ausgleich Jason Eckerson im Powerplay 1:1. Die Straubing Tigers aber finden nicht so ins Spiel, wie sie das eigentlich gewohnt sind zu Hause. Vor allem die Defensive der Wolfsburg Grizzlies macht es den Angriffsbemühungen der Straubing Tigers extrem schwer. Und die müssen 24 Sekunden vor der zweiten Drittelpause den Rückstand zum 1:2 aus ihrer Sicht hinnehmen. Nächste Möglichkeit zum Ausgleich in dieser Playoff-Serie haben die Straubing Tigers dann am Mittwoch in Wolfsburg.
Der Sport mit Benedikt Kaninski. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ich danke fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend.